Ja, zum Beginn möchte ich mal die Kinder fragen, wer von euch war schon mal im Schwimmbad oder in einem See? Okay, im Schwimmbad oder See waren die meisten oder alle von euch. Und ja, wer von euch ist schon mal geschwommen? Wer von euch kann denn schwimmen? Ja. Und so im Schwimmbad kann man ja auch mal so eine Bahn schwimmen. Ja, hat das jemand schon mal geschafft, eine Bahn zu schwimmen? Ja, ihr nickt. Heute will ich euch von einer besonderen Frau erzählen, die ist viel länger geschwommen als nur eine Bahn. Und zwar, was sie gerne schwamm, waren Distanzen von über 30 Kilometern. Und das in also einen ganzen Tag lang, müsst ihr euch vorstellen, Kinder. Wenn man einen ganzen Tag lang nur schwimmt, dann schafft man diese lange Strecke. Ihr Name ist Florence Chadwick und sie schwamm also Distanzen wie von Frankreich nach England. Und als erste Frau schwamm sie beide Strecken durch den Kanal und hielt verschiedenste Rekorde. Und heute will ich euch erzählen von einem besonderen Tag, nämlich das war im Jahr 1952, am 4. Juli. Da war Florence 34 Jahre alt und da wollte sie also von der St. Catalina Island Insel zur Küste schwimmen im eiskalten Pazifik. Die Strecke ist ungefähr so lang wie von hier nach Eberswalde. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt zwischen Panketal und Eberswalde nur Meer, dann wäre das die Strecke, die sie versuchte zu schwimmen. Und da waren Boote neben ihr, die haben sie auch versorgt während des Schwimmens und die mussten auch immer wieder Haie von ihr fernhalten, damit sie nicht angegriffen wird. Und dann war es so, dass sie nach 15 Stunden und 55 Minuten wirklich nahe der Küste war, aber es war dichter Nebel. Man konnte nichts sehen. Und ihr Trainer und ihre Mutter, die spornten sie an und sagten, weiter, mach weiter, schwimm weiter, es ist nicht mehr weit. Aber Florence gab auf. Und das, wo sie nur noch 800 Meter zu schwimmen hatte. Im Vergleich zu 33 Kilometern ist das ja kaum etwas. Aber später sagte sie, schauen Sie, ich suche keine Ausrede. Doch wenn ich das Land nur gesehen hätte, dann hätte ich es geschafft. Nun, im Moment der Aufgabe sah sie nichts als Nebel. Und wie Florence, so geht es leider auch vielen Christen. Wir kämpfen uns so durchs Leben, aber es ist um uns herum so wie Nebel. Wir sehen nicht das klare Ziel vor Augen, wofür wir eigentlich uns enthalten, wofür wir rennen, wofür wir Gott gehorchen. Wir wissen, im Jenseits wartet der Himmel. Aber was genau, das ist für uns so nebulös. Ja, es wird der Himmel sein, aber was ist unklar? Und die Frage an uns heute Morgen ist eben, wie viel sollen und können wir über den Himmel wissen? Will Gott, dass das für uns nebulös ist, dass es für uns ein Begriff ist und wir denken, das wird bestimmt schön, aber am besten, ich mache mir keine näheren Gedanken, weil ich kann ja nicht wissen, wie es wird. Nun, Jesus und die Apostel sprachen immer wieder vom Himmel. Der Herr Jesus betete zum Vater im Himmel. Er verkündigte das Reich der Himmel, die Königsherrschaft der Himmel. Er empfahl, den Schatz im Himmel zu suchen und versprach einen Lohn im Himmel. Der Apostel Paulus, der betonte die Hoffnung auf den Himmel und freute sich auf einen neuen Bau im Himmel, also auf seinen Auferstehungsleib. Und wozu Dieter bald kommt, er freute sich darüber, dass er ein Bürgerrecht im Himmel hat, wie alle Christen. Ja, wenn man jetzt reist und dann sein Bürgerrecht angeben muss, habe ich schon so den Witz gemacht, ja, ich müsste eigentlich angeben, ich habe doppelte Staatsbürgerschaft. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und der Apostel Petrus eröffnet seinen ersten Brief, ihr wisst das, mit dem Blick auf das unvergängliche Erbe im Himmel. Und er endet seinen zweiten Brief vor seinem Tod mit der Erwartung des neuen Himmels und der neuen Erde. Nun, was meinen wir eigentlich mit dem Himmel? So wird der Begriff auch unterschiedlich gebraucht und deswegen möchte ich von Anfang an klarstellen, worüber ich heute spreche. Dazu habe ich euch einen kurzen Überblick über die Lehre der Endzeit, so wie wir sie auch hier als Gemeinde glauben und lehren. Das wäre auch ein Thema für sich, deswegen erwarte ich auch nicht, dass ihr das jetzt alles sofort versteht, aber zumindest wisst, worüber ich spreche. Das ist also hier ein Überblick, den wir auch schon ausgehändigt haben bei unserer Konferenz. Und zwar sehen wir hier ganz links die Entrückung, das Ereignis, auf das wir als Gemeinde warten, wo es auch kein weiteres Ereignis mehr davor gibt, was jederzeit eintreffen kann, die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Und dann beginnt eine Zeit, eine siebenjährige Zeit der Trübsal für diese Welt, vor allem eine Trübsal für das Volk Israel. Aber dann wird der Herr sich erbarmen und viele werden gerettet werden. Nun, dann kommt die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in sichtbarer Form auf die Erde und er kommt, um sein Reich aufzurichten, diese Erde zu erneuern und die Verheißung an Abraham und David zu erfüllen, ein weltweites Reich, was wir auch schon letzten Sonntag gesehen haben, der König aus Bethlehem wird regieren. Ja, und dann folgt das sogenannte Endgericht vor dem großen weißen Thron, wo dann auch alle, die ihr heute ungläubig sterben, werden dann auferstehen, um vor dem Richter zu erscheinen. Und erst danach beginnt der sogenannte Himmel, in Anführungsstrichen, nämlich der Himmel ist eigentlich die neue Schöpfung, die neue Erde, der neue Himmel, die dann nicht mehr vernichtet werden, sondern ewig wären. Und heute rede ich also über diesen Himmel. Wie wird es im Himmel sein? Nämlich der endgültige Himmel, die endgültige neue Schöpfung Gottes, für die der Herr uns errettet hat. Also müsst ihr jetzt nicht abmalen oder euch merken, aber auf jeden Fall, worum es jetzt geht, ist diese neue Schöpfung. Und das meinen wir mit dem zukünftigen Himmel. Also nicht den Himmel, wo der Herr Jesus jetzt ist, wo die verstorbenen Gläubigen sind, auch nicht das zeitlich begrenzte Königreich, das tausendjährige Reich, sondern das, was danach folgt, der zukünftige Himmel. Ja, die Hoffnung auf den zukünftigen Himmel ist für uns Gläubige unverzichtbar, weil ohne diesen Blick fehlt uns die Motivation für unseren Lauf als Christen. Und statt Nebel brauchen wir den Blick auf das rettende Ufer. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass Florence Chadwick 2 Monate später, 1952, einen neuen Versuch gewagt hat und das Ufer erreicht hatte. Sie wusste ja jetzt, wie es aussieht. Die Frage, weißt du, worauf du zuläufst? Nun, seit Jahrtausenden gibt es viele Irrtümer über den Himmel. Und ebenso lang besteht Gottes Offenbarung über den Himmel in der Bibel. Und deswegen wollen wir jetzt auch in dieser Reihenfolge vorgehen. Zuerst die Irrtümer uns ansehen, diesen Nebel, und dann wollen wir die wahre Vorschau auf den Himmel in der Schrift betrachten. Ich komme also jetzt zu 4 Irrtümern und der Punkt heißt aus dem Nebel der Irrtümer. Nun, wie sieht dieser Nebel der Irrtümer aus? Schauen wir uns den ersten Irrtum über den Himmel an, nämlich, was wir schon alle gehört haben, am Ende kommen doch alle in den Himmel. Nach dem Tod kommen wir alle in den Himmel. Und Olli hat das bei seiner Weihnachtsbotschaft sehr deutlich gesagt. In Hebräer 9, Vers 27 steht, was uns alle nach dem Tod erwartet. Da heißt es, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also nach dem Tod kommt das Gericht. Nun, niemand von uns sündigen Menschen kann vor Gottes Gericht bestehen mit unseren eigenen Taten. Es reicht nicht aus, weil Gott ist vollkommen und er verlangt Vollkommenheit. Das heißt, wie musst du sein, um in den Himmel zu kommen? Was, wenn dich jemand fragt, wie muss ich sein, um in den Himmel zu kommen? Dann kannst du sagen, du musst absolut perfekt sein. Niemand kommt in den Himmel als nur der, der absolut perfekt und vollkommen ist. Nun, dann kommt doch niemand in den Himmel. Ja, richtig. Dann kommst du auch nicht in den Himmel. Nun warte. Gott hat eine Lösung geschaffen. Denn er hat einen Menschen geschickt, Gottes Sohn, der absolut perfekt gelebt hat. Und dieser Mensch, der kommt in den Himmel. Und alle, die mit ihm verbunden sind. So geht es bei Gott. Wer mit Christus verbunden ist, der ist in Gottes Augen genauso perfekt und vollkommen wie Christus. Nun, wie werde ich denn mit Christus verbunden? Durch den Glauben. Durch den Glauben werden wir eins mit Christus. Ja, und was ist dann mit meinem bisherigen Leben? Das musst du zurücklassen. Wer an Christus glaubt, der kann nicht an der Sünde festhalten. Der kann nicht an der Rebellion gegen Gottes Gebote festhalten. Das nennen wir Buße. Das nennt Gott Buße. Ja, aber wie geht das, dass ich vor Gott jetzt perfekt dastehe? Nun, weil Christus, der vollkommene Mensch, hat Gottes Zorn auf die Sünder getragen. Am Kreuz hat er stellvertretend die Strafe erduldet und das bestätigt durch seine Auferstehung am dritten Tag, dass er der einzige sündlose Sohn Gottes ist. Und seitdem gilt, wer immer an ihn glaubt und mit ihm verbunden ist, der hat seine Gerechtigkeit und Vergebung der Schuld wegen seinem Opfer. Also, das ist schon gleich die wichtigste Botschaft an alle, die noch nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Tust du nichts, dann bleibst du auf der Seite der Verurteilung. Dann kommst du ins Gericht. Also du musst nicht mal jetzt offen rebellieren gegen Gott, aber wenn du allein schon so bleibst, wie du bist, bist du von Natur aus getrennt von Gott. Egal, ob du religiös oder neutral in Anführungsstrichen bist, dann trägst du den Lohn des Ungehorsams in der Hölle. Und deswegen, wenn du jetzt Gottes Stimme hörst, dann kehr um zu Jesus Christus und glaube ihm, damit du wirklich in den Himmel kommst. Welche anderen Irrtümer gibt es? Zweitens, sehr verbreitet, im Himmel singen Geister endlos in den Wolken. Häufig, wenn wir an den Himmel denken, haben wir was vor Augen? Wolken. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das ist diese Sichtweise, ein Himmel mit Körpern und materiellen Dingen, das wäre ungeistlich. Und dann kommt daher auch der Irrtum, der Himmel ist langweilig, weil wer freut sich darauf, irgendwie auf den Wolken herumzuspazieren und eine Harfe zu spielen? Das wird irgendwann langweilig. Aber das ist nicht Christentum, sondern Christoplatonismus. Das kommt also aus der griechischen Philosophie. Das hat nichts mit Bibel zu tun, sondern das ist diese Vorstellung, dass, was Plato lehrte, die Realität ist wirklich abstrakt. Das, was real ist, sind nicht die Dinge, die ich anfassen kann, sondern die Gedanken. Und das, daher kommt diese Vorstellung, was materiell ist, ist ungeistlich und das Wahre ist das Geistliche. Und so sei der Körper ein Hindernis, ein Gefängnis für den Geist. Das ist nicht Christentum, sondern Platonismus. Und von Platonismus beeinflusste Christen sehen als Ziel, die materielle Welt zurückzulassen und in die geistliche Welt zu gehen. Aber das, ihr Lieben, ist eine Lästerung von Gottes Himmel. Ja, wir lesen in Offenbarung 13, Vers 6, dass der Antichrist, oder ist es der falsche Prophet, einer von beiden, ich schlag mal auf, da steht, sie beteten das Tier an und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Also Satan lästert Gott und seine Wohnung und alle im Himmel. Satan lästert den Himmel und die Weise, wie er das tut, ist, uns glauben zu lassen, dass der Himmel nur eine geistliche Welt ist von Wolken und Langeweile. Das stimmt aber nicht. Und das werden wir noch sehen. Der dritte Irrtum lautet, wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, der Himmel, der wird so anders sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder alle Beschreibungen des Himmels sind bildlich gemeint. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Es sind nur Umschreibungen. Und so steht es laut Randy Alcorn in 150 Büchern über den Himmel. Der hat also 150 Bücher über den Himmel gelesen, bevor er sein Buch geschrieben hat. Und er hat in diesen Büchern gefunden, diese Vorstellung, man kann sich den Himmel nicht vorstellen. Aber überlegt mal, was der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Da sehen wir auch eine scheinbare Rechtfertigung dafür. Denn da schreibt Paulus, 2. Korinther 12, Vers 2, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Hier meint Paulus sich selbst und ja, er sagt, ich hörte Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also da auf dieser Grundlage sagen eben dann einige Christen, man darf sich das nicht vorstellen, man kann es sich nicht vorstellen. Ja, Paulus sollte nicht davon reden, er sollte sich nicht überheben, aber ein anderer sollte sehr wohl davon reden. In Offenbarung 1 sehen wir Johannes, der die Offenbarung Jesu Christi empfing. Und was sollte er tun? Laut Offenbarung 1, Vers 19, ein Wort, schreibe. Schreibe, was du gesehen und was ist. Was du gesehen hast und was ist. Und was nach diesem geschehen soll. Also, hier haben wir ein Buch, da haben wir einen Forscher auf den Himmel und wir sollen und können es auch wissen. Und schließlich der vierte Irrtum über den Himmel. Wir sollen uns den Himmel nicht vorstellen. Habt ihr das schon mal gehört? Wie der Himmel ist, das finden wir heraus, wenn wir da sind. Wir sollten uns vor allem viel mehr nach Gott sehnen. Nicht so sehr nach dem Himmel, sondern nach Gott allein. Als ob der Himmel und Gott so in Konkurrenz stehen und man jetzt Gott untreu wäre, wenn man sich den Himmel vorstellt. Aber ihr Lieben, der Himmel drückt doch aus, wie Gott ist. Das ist doch Gottes neue Schöpfung. Dadurch sehnen wir uns doch nach Gott, der das gemacht hat. Nun, dem entgegne ich in Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wie soll ich danach trachten, wenn ich es mir nicht vorstellen darf? Im Nachsinn über den Himmel lernen wir unseren Herrn Jesus Christus besser kennen. Und deswegen ist es sogar ein Gebot. Trachtet danach. Nicht fantasiert herum, sondern stellt euch das vor, was Gott uns geoffenbart hat. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen aus dem Nebel der Irrtümer zur wahren Vorschau auf den Himmel kommen. Wir kommen jetzt also zur wahren Vorschau auf den Himmel, nachdem wir die Vernebelung hoffentlich aufgeklärt haben. Fragen wir uns, wo finden wir verlässliche Wahrheit über den Himmel? Nun zum Beispiel im Alten Testament. Da wird der ewige Himmel häufig so in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich gesehen. Das sehen wir in Jesaja 65 und 66. Da finden wir die Worte, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, spricht Gott. Aber wir finden auch die Worte, dass einer, der mit 100 Jahren stirbt, jung gilt. Das kann sich aber nicht auf den ewigen Himmel beziehen, denn dort wird niemand mehr sterben. Also sehen wir schon im Alten Testament so eine Zusammenschau zwischen dem Millennium, dem tausendjährigen Reich, und dem ewigen Zustand. Obwohl ich das Wort Zustand nicht so mag, weil das klingt so, als ob sich nichts verändert. Also, ich meine damit den neuen Himmel und die neue Erde. In Offenbarung wird das noch deutlicher aufgetrennt. In Offenbarung 20 sehen wir das Millennium und dort wird uns auch offenbart, dass es 1000 Jahre währt. In Offenbarung 20, Vers 6, aber nicht nur dort, sondern ab Vers 2 finden wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal und dann Vers 7, 6 Mal das Wort 1000 Jahre. Also wenn uns eins klar werden soll, dann, dass dieses Reich 1000 Jahre währt, länger als der älteste Mensch gelebt hat. Und dann sehen wir ab Offenbarung 21, dann, was danach folgt, nämlich, dass wir, was wir den zukünftigen Himmel nennen, was aber eben keine Wolkenwelt ist, sondern eine neue reale Erde mit einem Himmel. Genau das wollen wir jetzt gemeinsam uns ansehen. In unserem ersten von 3 Punkten, Gott offenbart eine reale Sicht am Ende der Bibel. Gott offenbart uns also eine reale Sicht auf das, was kommt. Das wollen wir gemeinsam ansehen. In der Art und Weise, dass ich einfach den Text lese und dann ein paar Erklärungen dazu gebe. Offenbarung 21 bis 22, das ist nicht eine bildliche Botschaft im Sinne von, das sind alles Symbole, sondern das ist eine reale Schau auf das, was kommt. Von daher, wie wir an diesen Text herangehen, ist, wir nehmen es wörtlich und real tatsächlich, es sei denn, es ergibt so keinen Sinn. Und so gehen wir auch übrigens immer an die Schrift heran, an jeden Text. Lass uns Gottes Wort lesen. Interessant auch übrigens, dass Johannes sehr häufig in der Offenbarung schreibt, und ich sah. Das könnt ihr mal von ab Kapitel 1 anfangen und zu unterstreichen. Und ich sah, dann sah ich, und ich sah, und ich sah. Johannes hat es gesehen. Er hat diese Vorschau gesehen, was kommt. Und so auch in Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Hier sehen wir also, es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. So wie wir jetzt auf der alten Erde unter dem alten Himmel wohnen. Es ist also kein Nirvana, sondern ein realer Ort. Und er ist neu. Und das ist wichtig zu verstehen, was neu bedeutet. Neu ist nicht einfach, so wie wir sagen, ich habe eine neue Jacke, ja, oder ich habe ein neues Auto. Ja, in gewisser Weise ist es anders, aber es ist nicht wirklich neu. Es ist genauso ein Auto wie vorher oder eine Jacke wie vorher. Das hier ist in der Qualität nie da gewesen. Das ist nicht, dass es jetzt komplett anders aussieht, aber es ist in seinem Wesen, seiner Qualität völlig neu. Nun sehen wir etwas Besonderes über diese neue Erde, nämlich das Meer gibt es nicht mehr. Und hier gibt es drei Sichtweisen. Manche sagen eben, das ist ein Bild für Chaos. Es gibt also kein Chaos mehr. Eine zweite Theorie ist, es gibt kein Wasser mehr. Also auf der neuen Erde ist alles trocken. Das wäre schon eine bessere Sicht, weil, wie gesagt, wir wollen es ja wörtlich nehmen, nicht Bilder darin sehen. Aber die aus meiner Sicht beste Sicht ist, es gibt keine Ozeane mehr. Es gibt keine Ozeane mehr, die eben Menschen trennen, wie heutzutage der Pazifik und die anderen Ozeane, ihr kennt sie besser als ich. Ja, und dann die interessante Frage, woher kommen denn die Ozeane? Nun, das Wasser in den Ozeanen ist das Wasser der Sintflut. Und so erinnern uns die Ozeane an die Sintflut. Das wird es auf der neuen Erde nicht geben. Da gab es keine Sintflut und auch keine Erinnerung an dieses furchtbare Gericht. Also, ich glaube nicht, dass es kein Wasser mehr gibt. Ich glaube an die Schönheit von Seen und Stränden, aber es wird keine Ozeane mehr geben. Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Hier sehen wir die Stadt Jerusalem, also eine tatsächliche Stadt, die herabsteigt. Und diese Stadt hat den Charakter der Bewohner, nämlich eine Braut. Sie ist die Braut für Gott selbst. Und das drückt aus, eine Braut, die ist nur auf einen konzentriert, ja, fokussiert sich auf den Bräutigam. Also diese Gruppe von Menschen hat eben nur ein höchstes Verlangen und Begehren, das ist Gott selbst. Und diese Braut besteht aus allen Gläubigen der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung findet zweimal statt. Einmal vor der Entrückung, oder bei der Entrückung besser gesagt, und einmal vor dem Millennium, wenn auch die alttestamentlichen Gläubigen auferstehen. Das ist die Braut Gottes, die Stadt, auf die schon Abraham wartete. Endlich ist sie da. In Vers 3 lesen wir, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das Herrliche ist, Gott wohnt bei den Menschen. Also der Himmel, wo Gott ja wohnt, und die Erde, wo die Menschen wohnen, wird jetzt vereint. Das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Da gibt es keine Kluft, sondern Gott und Mensch vereint und Mitbewohner. Das ist herrlich. Und wir sehen auch, Sie werden seine Völker sein, in der Mehrzahl. Das heißt, es wird weiterhin verschiedene Völker geben. Und da können wir uns auch fragen, werden wir verschiedene Sprachen sprechen? Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Völker und so ist es gut möglich, dass wir auch wieder verschiedene Sprachen sprechen, aber nicht als Trennung voneinander, sondern als Ehre, ja, Verehrung Gottes in Vielfalt. Wie gesagt, wenn ich sage gut möglich, dann weiß ich es nicht genau, dann ist das eine Vermutung auf der Grundlage dessen, was wir real sehen, dass auf der neuen Erde verschiedene Völker wohnen. Jetzt kommt wunderbar der Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist ein wunderbarer Trost, oder? Kein Leid mehr, kein Schmerz, kein Tod. Hier sehen wir Gott, wie er fürsorglich ist. Da steht, Gott wird abwischen alle Tränen. Er macht das selbst. Er sorgt für seine Kinder. Die Frage ist, werden wir verlorene Gelegenheiten erleben? Und der Herr Jesus verspricht uns zu belohnen für den Verlust um seines Namens willen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, was es bedeutet, Jesus zu folgen und welchen Verlust das auch mit sich bringt, dass es Feindschaft in der Familie gibt, die Familie zerspalten ist oder ja, all das, wo du dir vorstellst, ich könnte mir mein Leben so schön vorstellen, aber es ist nicht so. Nun, lass dir sagen, Gott ist imstande, dich vielfach zu entschädigen. So glaube ich, dass er uns entschädigen wird für den Verlust, für Enttäuschung, für Behinderung und für Leid. Und gut möglich, dass wir sogar Dinge nachholen, die wir hier verpasst haben. Das wird unser bestes Leben sein. Unser bestes Leben ist nicht hier, sondern das kommt noch. Es wird also auch ewig keine Sünde mehr geben, kein Geschrei mehr. Und wir werden körperlich auferstanden sein, aber wir werden immer noch dieselbe Person sein. Wir werden nicht irgendwie andere Personen werden. Und hier sehen wir auch, es wird weder Leid noch Geschrei sein. Also, was ist das Gegenteil von Geschrei und Leid? Freude. Wir werden feiern. Wir werden auch essen und trinken, so wie wir es als reale Menschen tun. Eine Frage, die man sich auch an der Stelle stellt, ist, werden wir gestorbene Kinder wiedersehen? Nun, das ist unsere Erwartung. Jesus sagt, dass ihnen das Himmelreich gehört. Und so ist es sogar gut möglich, dass Kinder, die beispielsweise im Mutterleib sterben, dass sie dort ihre Kindheit nachholen dürfen. Dass sie das erleben dürfen, wie es ist, Kind zu sein und aufzuwachsen. Gott kann das machen. Und hier steht in Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Sogar die offizielle Jahreslosung, ich weiß nicht, wer das auswählt, aber die Jahreslosung und aber ich frage mich, wie viele, die diese Jahreslosung lesen, verstehen das? Ich möchte, dass ihr es versteht, was dort steht. Siehe, ich mache alles neu. Es ist völlig neu. Es ist nie da gewesen. Und es ist gewiss. Es sind keine Mythen, was wir uns jetzt hier vorstellen. Hört auf diese Einladung und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Gott sagt, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Hier sehen wir die Einladung, was für eine herrliche Welt Gott uns vorstellt. Und man muss sich fragen, was muss ich denn bezahlen, um da hineinzukommen? Wenn das in der Qualität so überragend ist zu dieser Welt, was muss ich bringen? Und Gott sagt, es ist umsonst. Du kannst es gar nicht bezahlen. Es geht nur aus Gnade, nur als Geschenk und nur durch Gottes Wirken, dass er dir die Schuld vergibt aufgrund von Christus, was er getan hat, und dir die Gerechtigkeit zurechnet aufgrund deines Glaubens an Christus. Der Himmel ist nur für Gläubige, das sehen wir in Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Das kennen wir schon aus 1. Johannes 5, Vers 5. Das ist doch der Vers, der auch an dem Berliner Dom steht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Durch Glauben sind wir Überwinder. Überwinden wir diese Welt. Und so, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Dieser Ausdruck wird nur hier gebraucht, dass Gott zu den Gläubigen sagt, er wird mein Sohn sein in der Einzahl. Also im Himmel sind wir nicht nur eine Nummer, sondern eine Person. Wir werden auch nicht wiedergeboren im Sinne von, wie die falschen Religionen das denken, dass wir irgendwie eine neue Existenz sind und uns nicht mehr erinnern können. Nein, wir sind dieselbe Person. Nur dieselbe Person kann erben. Wenn ich sterbe und nicht mehr da bin, aus der Existenz gehe, dann kann ich nichts erben, oder? Nur wenn ich dieselbe Person bleibe, kann ich erben. Deswegen, das Wort erben drückt schon aus, dass wir dieselbe Person bleiben. Also wieder auferweckt werden. Also übrigens auch inklusive Geschlecht. Wir werden nicht alle geschlechtslos sein, sondern du wirst auferstehen als Frau. Du wirst auferstehen als Mann. So viel, was wir hier heraus lernen können. Muss man auf die Uhr schauen, dass wir vielleicht nicht zu lange machen. Ja, okay. Wir kommen zu Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hier sehen wir, wer ausgeschlossen ist aus dem Himmel. Nämlich alle, die davon charakterisiert sind. Haben wir als Christen schon mal gelogen? Ja, die Erlösten haben gelogen. Aber wir sind keine Lügner. Wir sind nicht davon charakterisiert und wir halten nicht daran fest. Das ist Vergangenheit, es ist abgewaschen. Und wenn wir jetzt lügen, dann haben wir ein schlechtes Gewissen, dann bekennen wir diese Lüge vor Gott und Menschen und kehren um. Aber hier sehen wir solche, die an der Lüge festhalten, am Unglauben festhalten, die Götzen dienen. Das ist die ernste Realität. Die haben keine zweite Chance, die haben nur den zweiten Tod, der für immer währt. Das ist die Dringlichkeit, dass du heute zu Christus kommst. Und es kam einer zu mir, Vers 9, der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore, und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also selbst in der Ewigkeit haben wir einen Unterschied zwischen Israel und den Völkern. Das bleibt immer noch bestehen. Und darum die Frage, werden wir Erinnerungen haben an dieses Leben? Nun, die Namen der Stämme und der Apostel erinnern uns an diese Welt. Also ja, wir werden uns erinnern. Wir werden nicht irgendwie eine Gehirnwäsche haben, sodass wir an nichts mehr uns erinnern können. Wir werden uns an Jesu Wunden erinnern, an das Kreuz erinnern. Achtet auf diese besondere Stadt. Vers 15. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Das ist interessant, denn wir nehmen das hier wörtlich und es ergibt auch Sinn wörtlich, wenn man das umrechnet. 12.000 Stadien, das sind 2.400 Kilometer, 2.400 Kilometer breit und 2.400 Kilometer lang und hoch. Das ist also so groß wie 6.400 Mal die Fläche Berlins. Und das Ganze dann übereinander gestapelt. Und so haben wir also einen Wohnraum von 15 Millionen Berlins. Also da passen schon viele Leute rein in diese Stadt. Und das Interessante ist auch, dass sie so hoch ist. 2.400 Kilometer. Es gibt verschiedene, manche sagen, sie ist nur eine flache Stadt oder hat vielleicht eine Pyramidenform, aber ich glaube, dass sie einen Würfel darstellt, weil das ist nämlich die Form des Allerheiligsten. Also diese Stadt ist das Allerheiligste selbst. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen hier darfst du rein und hier nicht. Sie ist überall gleich heilig und ebenso immens groß. Das entspricht der Hälfte von Europa oder Indien und Argentinien zusammengenommen, wie auch immer, was euch besser sich vorstellen lässt. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen. Das ist die Stärke der Mauer, wie ich glaube. Also so dick wie ein Fußballfeld lang ist. Nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Das ist ein neuer Baustoff, den wir hier nicht haben. Er ist Gold, aber er ist durchsichtig. Aus diesem Baustoff wird Gott das neue Jerusalem bauen. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl und der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Nun, wie sollen wir uns das vorstellen? Diese Edelsteine, die haben alle ihre eigene Farbe. Also stellt euch vor, einfach Regenbogenfarben. Und egal, welche Lieblingsfarbe deine ist, sie wird dabei sein. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Also wenn wir uns vorstellen, die Stadt ist so immens hoch, was so ein Komplex an Straßen das sein wird. Aber ja, wir werden uns auch nicht verlaufen. Gott wird uns schon helfen, wie wir uns dort zurechtfinden. Aber wie immens groß und komplex. Da gibt es auf jeden Fall keine Langeweile. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Hier sehen wir ausdrücklich unseren Herrn Jesus Christus gemeint, das Lamm Gottes. Er ist die Leuchte, er ist der, der alles erleuchtet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch außerhalb der Stadt Nacht geben wird, dass wir auch schlafen, aber in der Stadt gibt es keine Dunkelheit. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Dort haben wir uns nicht selbst eingeschrieben, sondern dort sind wir eingeschrieben vor Grundlegung der Welt. Das ist eben kein Verdienst, nichts, was wir bewerkstelligt haben. Und seht ihr, wie häufig hier jetzt von Völkern die Rede ist, Völker und Könige? Das ist sehr ähnlich zu der Welt, in der wir leben, wo es Völker gibt, wo es Regierungen gibt. Das heißt, diese Erde ist völlig neu, aber sie ist nicht komplett andersartig. Sie ist eben eine Erde für Menschen. Und so sehen wir in Kapitel 22 den Rest der Vorschau. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Hier wird jetzt deutlich, dass wir zurück sind im Garten Eden, aber kein Garten Eden, wo es Sünde geben kann, das wird nicht mehr sein. Aber wir sehen, was erinnert uns an den Garten Eden? Der Wasserstrom. Von Eden gingen die Flüsse aus. Außerdem der Baum des Lebens. Aber hier steht, der steht auf dieser und auf jener Seite von der Straße. Wie geht das? Wie kann ein Baum auf der einen und auf der anderen Seite stehen? Hier in der Schönauer Straße heißt es. Ja. Aber es ist eine Allee. Und so wird es wohl auch hier sein, im Himmel, eine ganze Allee von Lebensbäumen. Der Baum des Lebens trägt 12-mal Früchte jeden Monat. Was erkennen wir daran? Es gibt Monate, es gibt Zeit. Es ist nicht ein zeitloser Zustand. Nein, es ist weiterhin Zeit, Abfolge von Momenten, aber eben ohne Ende. Und es gibt sogar Jahreszeiten. Der Baum trägt 12-mal Früchte. Und seine Blätter dienen zur Heilung der Völker. Hier könnte man jetzt missverstehen, dass es auch Krankheit gibt, aber das Wort, was hier steht, können wir auch mit Gesundheit übersetzen. Also der Baum des Lebens erhält und garantiert die Gesundheit. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keine Sünde mehr. Stattdessen vollkommene Arbeit. Ja, wir sehen, sie werden ihm dienen, das sind wir. Hier steht das Wort, seine Sklaven werden ihm dienen. Und daran sehen wir auch, dass wir arbeiten werden. Also eben nicht nur auf Wolken sitzen und Harfe spielen, sondern arbeiten. Kreativ sein und Sinnvolles tun, aber mit viel mehr Zeit und Kreativität. Und so sehen wir auch, dass wir nicht unbedingt alle gleich sein werden, wenn wir unterschiedliche Arbeiten tun, unterschiedlich begabt sind. Ebenso, das ist doch auch das Schöne an dieser Welt, dass Gott Vielfalt geschaffen hat, dass nicht alle im Gleichschritt laufen und das Gleiche sagen und tun, sondern diese Vielfalt, die Gott von Anfang an erfreute. Also, noch einmal die Frage, wird es langweilig sein? Nein. Zum einen nicht, weil wir arbeiten werden, weil wir kreativ sind, weil wir musizieren werden, weil wir weiter dazulernen werden. Gut möglich, dass wir auch spielen, Sport treiben, tauchen, klettern, Paragliden und Fallschirm fliegen, entlegene Orte bereisen oder in die Vergangenheit schauen. Lasst uns unseren Leitvers für diese Gemeinde nicht vergessen. Dem aber, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erdenken. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Amen. Damit ist aber die Predigt noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei kürzere Punkte über den Himmel, den ich euch geben möchte. Wir haben also gesehen, Gott gibt uns eine reale Sicht am Ende der Bibel. Zweitens, beachtet, dass Gott seine sehr gute Schöpfung wiederherstellt. Gott stellt seine sehr gute Schöpfung wieder her. Der Himmel ist also nicht nur Vollendung, er ist auch Wiederherstellung. Dazu möchte ich euch einen Vergleich zeigen zwischen den ersten beiden Kapiteln der Bibel und den letzten beiden Kapiteln. Wir sehen also, in 1. Mose 1 bis 2 sehen wir, wie Gott die Schöpfung macht, und am Ende sehen wir eine neue Schöpfung, neuen Himmel, neue Erde. Wir sehen am Anfang der Bibel den Baum des Lebens, und wo taucht er wieder auf? Am Ende der Bibel, dass der Anfang ist wiederhergestellt. Wir sehen einen Wasserstrom aus Eden und den Wasserstrom dort auf der neuen Erde. Wir sehen, Gott hat Adam für eine erfüllende Arbeit geschaffen, den Garten zu bebauen, und wir sehen auch diese gute Arbeit, diesen Dienst am Ende auf der neuen Erde. Wir sehen eine Ehe im Garten Eden zwischen Adam und Eva, und hier haben wir die Braut, eine Braut, nämlich die Gläubigen zusammen sind die Braut Christi. Wir sehen, dass Gott die Menschen geschaffen hat am Anfang, um zu regieren über die Erde, und am Ende heißt es auch, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da steht das Wort als Könige herrschen. Wir sehen, dass Gott wohl die Menschen auch besuchte im Garten Eden. Leider sehen wir das in dem Kontext, dass der Mensch gesündigt hatte. Aber das zeigt eben diese Gemeinschaft, diese Vertrautheit, und am Ende wird Gott bei uns auf der Erde wohnen. Im Garten Eden war die Sünde unbekannt, und auf der neuen Erde ist die Sünde für immer verbannt. Am Anfang war es die Unschuld des Menschen, und der Mensch konnte sündigen, aber am Ende sind wir gerecht gemacht und werden nicht mehr sündigen können. Am Anfang gab es noch keinen Fluch, aber am Ende gibt es nie mehr den Fluch. Haben wir gelesen. Es wird keinen Fluch mehr geben. Am Anfang gab es noch keinen Tod, erst durch die Sünde kam der Tod in die Welt und am Ende heißt es, es wird den Tod nicht mehr geben. Er wird besiegt sein und so sehen wir in allem Gottes Herrlichkeit. Ja, Gott hat seine Herrlichkeit geoffenbart in der Schöpfung und am Ende heißt es auch, dass er selbst das strahlende Licht ist. Gott, der Herr, erleuchtet sie, seine Herrlichkeit ist auf der Erde wiederhergestellt. Und so seht ihr, dass der neue Himmel, die neue Erde sind einfach eine Wiederherstellung in völlig anderer, neuer Qualität. Aber es ist die Wiederherstellung der sehr guten Schöpfung vom Anfang. Gott verherrlicht sich dadurch nicht, dass er eben alles in die Tonne wirft, sondern dass er das neu macht. Und schließlich noch die dritte Wahrheit über den Himmel. Gott vollendet hier seinen Plan. Das ist so schön zu sehen. Gott kommt zum Ziel. Am Ende der Bibel ist diese Verheißung auch gleichzeitig die Vollendung von Gottes Plan. Alle Ziele Gottes seit der Schöpfung und des Sündenfalls finden hier ihre Erfüllung. Und mir sind in der Vorbereitung 6 eingefallen. Vielleicht findet ihr auch noch mehr. Zum einen finden wir hier die Erfüllung vom Königreich. Am Anfang hat ja Gott Adam und Eva geschaffen als solche, die regieren sollen. Und am Ende ist das endlich auch Realität. Die Gläubigen werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zweitens, der Sieg über das Böse. Wir sehen, dass Gott hier das Böse endlich besiegt. Der Satan, durch ihn kam das Böse in die Welt und er wird in Kapitel 20 in den Feuersee geworfen. Und so wird es auch keinen Fluch mehr geben. Das Böse ist für immer dann Vergangenheit für die Erde. Außerdem sehen wir drittens die Gegenwart Gottes. Am Anfang ist eben Gott bei den Menschen gegenwärtig und dann immer wieder gibt es da die Trennung zwischen Gott und Menschen bei der Stiftshütte. Dann kommt der Herr Jesus Christus selbst auf die Erde, aber geht wieder in den Himmel. Und hier haben wir jetzt Gottes Gegenwart für immer da, auf der Erde. Viertens erfüllt sich auch der Gottesdienst. Also diese gute Arbeit für Gott, die bleibt dann für immer unsere hohe Aufgabe. Fünftens erfüllt Gott sein Wort. Ohne Offenbarung 21 bis 22 wäre Gott ein Lügner, wenn er nicht ausführt, was er verspricht. Aber hier erfüllt er sein Wort und schließlich verherrlicht er sich selbst. Von Anfang an hat Gott alles zu seiner Ehre gemacht und hier sehen wir am Ende, dass er seine Ehre auf der Erde für immer aufrichtet. Also so vollendet das Ende Gottes Plan und deswegen die Frage mit dieser klaren Vorschau auf den Himmel, wie sollten wir jetzt leben? Was ist die Anwendung für uns? Und dazu brauche ich eigentlich nicht viel selbst sagen, sondern lese euch das Ende der Offenbarung. Offenbarung 22, Abvers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, seh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Und hier haben wir unsere erste Anwendung. Bete Gott an. Bete Gott an. Das ist die Anwendung aus dem Vorschau auf den Himmel, dass wir Gott anbeten über das, was er tut. Zweitens sehen wir ab Vers 10, und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und hier haben wir die zweite Anwendung, und der Heilige heilige sich weiter. Wenn wir den Himmel erwarten, dann haben wir das dieses eine Bestreben, heilig zu leben, uns weiter zu heiligen für dieses Ziel. Alles Unrechte und Schmutzige und Verdrehte und Verdorbene, was bringt es, wenn wir uns damit beschäftigen oder das tun? Wir sind für die Heiligkeit im Himmel geschaffen. Vers 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Worte tun, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und hier haben wir die dritte Anwendung für uns. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist unsere Botschaft, die wir in unserer Umgebung verkünden müssen. Das ist der Himmel und er ist umsonst für alle, die kommen und danach Durst haben, nach dieser Welt. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil. Und hier heißt es vom Baum des Lebens im griechischen Text. So wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist die vierte Anwendung, dass wir treu ausharren. Dass wir treu ausharren, dass wir dieses Gebet haben, komm, Herr Jesus. Und, liebe Geschwister, bleibt treu darin, was Gott geoffenbart hat. Lasst uns nichts hinzufügen, dass wir unzufrieden sind mit dem, was Gott uns geoffenbart hat und wir suchen nach Träumen und Visionen und zusätzlichen Erfahrungen. Nein, wir wollen das mit dem zufrieden sein, was Gott uns gesagt hat. Wir wollen aber auch nicht hinwegnehmen und sagen, das gefällt uns nicht, das ignorieren wir. Nein, wir wollen treu ausharren in dem ganzen Ratschluss Gottes und dann uns freuen, dass der Herr Jesus sagt, gut so, du treuer Knecht. Du hast ausgeharrt. Amen. Ach, Herr Jesus Christus, du bist die Vollendung von dem Plan, diesem herrlichen Plan, dass Gott und Mensch vereint sind. Danke für diese Vorschau auf das, was du uns erkauft hast und umsonst schenkst. Und Herr, so hilf uns in diesen Anwendungen auch treu zu sein, dass wir darüber staunen, wie gering wir sind und wie du, unser Gott, alles schaffst, dass wir dich anbeten, dass wir auch uns das anspornt in der Heiligung, in dem Nachjagen auf das Ziel zu, dass wir andere nicht vergessen, sondern sie lieben, unsere Feinde lieben und sie doch bitten, dass sie umkehren und das ewige Leben empfangen umsonst und wie, dass wir ihnen auch sagen, wie herrlich dieses Leben sein wird und dass wir ausharren, darin treu zu sein, dass wir uns nicht abwenden von deinem Wort, dass wir fest darauf stehen und auch im neuen Jahr uns darin bestärken in deinem Wort. Amen.